Ich freue mich mal wieder bei euch zu sein. Und an den Räumlichkeiten, an den Veränderungen und dem Gespräch habe ich gemerkt, ich war schon lange nicht mehr da. Also ich muss ja sagen, ich bin ja richtig fasziniert und fast neidisch. Also was die Räumlichkeiten betrifft, würde ich ja sagen, ich würde gerne immer hier bei euch sein. Aber gut, mein Platz ist natürlich woanders und es sind andere Gegebenheiten dort. Aber es ist euch wirklich etwas ganz Tolles gelungen. Also mit Respekt, es macht richtig Spaß, da reinzugehen und man denkt, ach, du fühlst dich da richtig wohl. Ja, also der Gottesdienst heute ist spontan entstanden. Thomas hat sich verletzt. Ich hatte mit Rudolf gesprochen gehabt beim Kaffeetrinken nach dem Gottesdienst. Und dann haben wir überlegt gehabt, was machen wir? Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich habe eine verrückte Idee. Und wir fragen einfach, was Thomas davon hält oder so. Du predigst bei uns, also Rodolfo und ich predige hier in der Gemeinde Gottes und dann haben wir miteinander weiter gesprochen gehabt und sagte, Thomas, das ist eine tolle Idee, bin ich dir sehr dankbar dafür. Also das ist der Grund, warum ich natürlich hier bei euch bin und freue mich, euch mal wieder zu sehen. Und ich glaube, es sind mindestens 3 Jahre her, das heißt, ein Teil von euch kenne ich, ein Teil kenne ich nicht, ein Teil von euch kennt mich und ein Teil von euch kennt mich natürlich nicht. Wie das meistens bei mir ist, ich habe immer recht wie die Bibel stellen. Ihr müsst euch die nicht die ganze Zeit anschauen, aber da wisst ihr im Grunde, was ist die Grundlage dessen, was ich sage. Und ich möchte gerne noch mal zu Anfang beten. Hört ihr mich eigentlich alle? Ja, gut, okay, das muss ich nur wissen. Das. Gut. Lieber Herr Jesus Christus, wir sind hier, weil wir das brauchen, dass du zu uns redest, dass du zu unserem Herzen sprichst, Herr. Wir sind hier, weil wir dir gesungen haben, das macht uns Freude, das macht uns Spaß, Herr, und es richtet uns aus auf dich hin. Und wir brauchen es immer wieder auch, dass wir ein Wort hören von dir, manchmal auch durch irgendjemand anderen, was uns heraushilft, ja, aus unserem eigenen Trott, aus unserer eigenen Gedankenwelt, einfach neue Aspekte, neue Gedanken hineinbringt und es tut uns irgendwie gut. Und das wünsche ich mir, Herr Jesus Christus, auch heute Morgen bei der Verkündigung, Herr, dass dein Wort, es ist das Herzen berührt und herausfordert und auch ermutigt und dass es einfach, ja, einfach Freude macht. In deinem Namen. Amen. Also ich habe nochmal einen nachösterlichen Text genommen. Wir befinden uns ja noch zwischen Ostern und Himmelfahrt und dann kann man das gerne machen. Und es ist ein Text, den ich liebe. Ganz zum Schluss werdet ihr merken, komme ich darauf und ihr merkt dann auch, warum ich den so mag und so schätze. Es ist Johannes 21. Es ist dieses Gespräch, was Jesus hat mit Petrus. Aber bevor ich darauf zu sprechen komme, möchte ich, dass ihr euch Folgendes einfach mal vorstellt. Ja? Also, du hast eine Firma oder ein kleines Geschäft oder wie auch immer und das Ding expandiert. Und wenn so ein Ding expandiert, dann brauchst du Mitarbeiter. Und du bist auf der Suche nach Mitarbeitern und du stellst Mitarbeiter ein. Denn du möchtest ja entlastet werden, du möchtest ja andere Dinge auch machen. Und da gibt es einen, der ist echt gut, ja. Und du merkst ihm an, der möchte wirklich was lernen von dir, ja. Der möchte weiterkommen. Er ist von seiner ganzen Persönlichkeit eine Leiterpersönlichkeit. Er ist, weil er auch noch jung ist, recht überzeugt von sich und du stellst dir richtig gut vor, also das könnte mein schrecklicher Stellvertreter vielleicht irgendwann mal mein guter Nachfolger sein. Und ihr unterhaltet euch irgendwann mal zwischendurch und wie in einem größeren Betrieb ist es meistens so, da gibt es natürlich auch ein paar Leute, die immer so ein bisschen nörgeln, die immer unzufrieden sind und wir nennen ihn mal Sven, also dein eventueller zukünftiger Leiter, sagst du dir, also ich werde immer zu dir halten, selbst wenn die da rumlästern und ich bin immer auf der Seite des Betriebs, gar keine Frage. Und es ist jetzt Sommer und gibt irgendwie ein besonderes Fest vom Betrieb aus und du bist also, wie gesagt, du bist der Chef und auf einmal, ihr sitzt zusammen irgendwie und alle Leute unterhalten sich und du kriegst einen Anruf und musst unbedingt raus und dann dauert dieser Anruf länger und dann ist der Anruf dann auch zu Ende und dann kommst du an einem Fenster vorbei, also da, wo alle Leute sind. Und da siehst du deinen Sven und der ist umgeben von diesen alten Nörglern. Und dann kriegst du mit, wie genau dieser Sven mit ablästert. Und dann, wie der Zufall es so will, du guckst also rein, er kriegt irgendwie so einen Blick mit, er guckt sich um und eure Blicke treffen sich. Was würdest du als Chef machen mit diesem Sven? Und was macht der Sven? Wie gehst du mit so einer Situation um? So, und jetzt müssen wir meine Leute helfen. Ihr müsst immer ganz fit sein. Also, da fing Petrus an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Namen Menschen Jesus von Nazareth nicht. Da krähte der Hahn. Jesus wandte sich um und sah Petrus an. Petrus schreibt später einmal, also ein paar Jahrzehnte später, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Das war einer so seiner Quintessenzen aus seiner Lebensgeschichte und das möchte ich dir mit auf dem Weg geben. Setze deine ganze Hoffnung auf die Gnade. Nun, Petrus, manch einer kennt ihn, aber dann doch wiederum auch nicht so ganz genau. Petrus war einer der, sag ich mal, eher Spätberufenen. Er war nicht einer, der sofort auf Jesus ansprang, sondern es war Andreas gewesen, der ihn zu Jesus brachte. Ihr müsst recht fit sein, ich mache immer. Bei uns habe ich immer so einen Switch. Das heißt, die Leute kriegen das immer mit. Also da erfahren wir, Johannes Evangelium, da erfahren wir, also Andreas bringt letztlich Simon zu Jesus hin. Aber der ist doch gar nicht so begeistert. Und die eigentliche Geschichte, also der Berufung, ist ein bisschen später. Ist am See Genezareth und Petrus hatte echt gearbeitet. Ihr wisst ja, vom Beruf war er Fischer gewesen und in der Regel, anscheinend ist es so, ich bin kein Fischer, also fischt man eher in der Nacht und er hatte also, die Nachtschicht war vorbei, er ist am Ufer, Jesus kommt vorbei, Jesus sagt, hör mal zu, kannst du mir einen Gefallen tun? Ja, sagt Petrus, gar keine Frage, kannst du ein bisschen vom Ufer wegfahren? Gar kein Thema, mache ich auf jeden Fall. Und dann hat Jesus erstmal gepredigt, das war echt gut. Und dann sagt Jesus etwas Verrücktes. Dann sagt er zu ihm, pass mal auf, fahr mal jetzt weiter in den See Genezareth rein und du willst ganz viele Fische fangen. Und Petrus hat immer da am See Genezareth gelebt und er wusste eins, Jesus hatte noch nie Fische gefangen. Noch nie. Er hatte immer Fische gefangen. Und dann kommt dieser Jesus, der ja eine gewisse, sag ich mal etwa, Geistlichkeit ausstrahlt, dann sagt der, fahr mal dahin. Und ihr könnt euch vorstellen, was Petrus gedacht hat. Kannst du knicken. Aber weil er auch einen gewissen Respekt hatte, dachte er, okay, Jesus, weil du es sagst. Und und dann heißt es, sie fangen dann eine große Menge Fische und Petrus ist, das gibt's doch gar nicht. Wie kann Jesus das wissen? Und er ist total erschüttert und sagt, gehe von mir weg, ich bin ein sündiger Mensch. Und wir erfahren, ab diesem Zeitpunkt folgt er Jesus nach. Und Petrus ist ein Typ, der radikal ist. Das ist so sein ganzes Naturell. Wenn schon, denn schon, entweder ganz oder gar nicht. Und ab jetzt haut er sozusagen voll drauf. Also er folgt Jesus richtig, richtig, richtig nach. Und weil er so ein Typ ist, wählt ihn auch Jesus als einen von Zwölfen und dann innerhalb der Zwölfen als einen, der dann, sag ich mal, als den Herausragenden. Und sobald wir etwas lesen, Evangelien, merken wir sofort, sag ich mal, so seine forsche Art. Der ist immer vorne weg. Also bei ihm ist das so, wie es manche Menschen gibt. Also bevor er, also der handelt oder er spricht, bevor er denkt. So ist er so ein bisschen. Ja. Es gibt ja manche Leute, die sagen, mache ich. Und dann erst hinterher wird ihnen klar, was habe ich denn eigentlich da gemacht. Und das ist dann eine der Geschichten, ne? Mitten in der Nacht. Also sie sind auf dem See Genezareth, also Petrus mit den anderen, Jesus nicht. Auf einmal kommt Jesus entgegen, wird uns erzählt. Und dann gibt es einen Dialog und Petrus sagt sofort, naja, wenn du es bist, ja, dann komme ich. Und dann geht er raus und ihr wisst, er fängt dann an zu sinken. Kurze Zeit später erfahren wir dann, dass es ein sehr persönliches Gespräch gibt, Jesus mit seinen Jüngern. Und er fragt, was denken die Leute, wer ich bin? Und was denkt ihr? Und ihr könnt euch vorstellen, wer hat sofort die große Klappe? Wer sagt sofort, was sie denken, was die Jünger denken? Klar, Petrus. Petrus sagt sofort, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt zu ihm, und das wollen wir uns merken, du bist Petrus und auf dieses Bekenntnis will ich meine Gemeinde bauen. Und ich gebe dir die Schlüssel des Himmelreichs. Vor allen Leuten, also alle 12 Leute erkennen, Jesus setzt Petrus ein. Also richtig, richtig doll anerkannt. Kurz darauf gibt es dann nochmal eine Szene, wo dann auch wieder, das ist so typisch Petrus, Jesus sagt, pass mal auf Leute, ich werde also in Jerusalem sterben. Und sofort, wups, merkst du sofort, Petrus sagt sofort, kann jetzt auf gar keinen Fall machen, geht überhaupt nicht. Und Jesus reagiert darauf und sagt, gehe von mir, Satan. Jesus nimmt ihn dann nochmal mit und da wird es auch nochmal deutlicher, dieses Herausragende, diese Bedeutung auch von Petrus. Er geht auf einen besonderen Berg, er wird dann noch einmal umgewandelt. Man sieht die Herrlichkeit Christi und es ist ein Viererteam und Petrus ist da mit dabei. So, und jetzt haben wir Gründonnerstag. Und Jesus hat schon gesagt, es gibt Stress und so weiter und so fort. Und dann sagt Jesus einen wichtigen Satz, und zwar zu Petrus. Und er sagt zu ihm, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Also Jesus betet für Petrus. Und er ist sich bewusst, Jesus weiß, dass Petrus versagen wird. Und das andere, also was interessant dabei ist, dass das Petrus so versagen wird, nimmt Jesus nicht persönlich. Jeder von uns oder die meisten von uns neigen dazu, Dinge sehr persönlich zu nehmen. Aber Jesus selber hat Petrus im Blick und nicht sich selber. Und er weiß, Petrus muss in eine Schule und er sagt, ich bete für Petrus, ich bete für dich, dass du, wenn du den Fehler gemacht haben wirst, und er sagt ihn voraus, dann kehre um und dann sei für die anderen da. Er betet, dass Petrus nicht zerbricht. Er betet darum, dass er sich nicht aus Scham verkriecht, sondern er gibt ihm jetzt schon im Voraus eine Anweisung, was er tun soll, nämlich umkehren und sich um die anderen kümmern. Was genau sein wird, das sagt er ihm nicht, das ergibt sich dann recht bald auch durch das Gespräch. Die große Klappe, die Petrus hat, der sagt natürlich einmal zu, also Jesus, du kennst mich doch. Du weißt doch genau, wer ich bin. Ich habe alles für dich gegeben, hundertprozentig. Ich gehe für dich ins Gefängnis. Und ich bin sogar bereit, für dich zu sterben. Und weißt du was, Jesus? Ich kenne ja hier meine Kollegen. Ich kenne die alle. Aber hundertprozentig. Wenn alle dich verlassen werden. Es gibt eine Person, die dich niemals verlassen wird. Und das bin und wenn ich sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen, niemals. Wie nennt man das, wenn jemand so auftritt, so im biblischen Sprachjargon? Das nennt man Hochmut. Er ist zutiefst von sich überzeugt. Wie gesagt, später wird er schreiben, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das ist sein Charakter. Und weil er später auch eine große Verantwortung im Reiche Gottes haben wird, muss Gott diesen Charakter formen und verändern. Und Gott steckt ihn oder lässt es zu, dass er in eine schwierige Situation hineinkommt, dass er versagt. Und die Frage ist jetzt, was passiert letztlich nach dem Versagen? Das ist jetzt das Entscheidende. Alle anderen versagen auch, aber das zeigt einen guten Charakter. Was mache ich, wenn ich versagt habe? Und was mache ich, wenn sogar alle Leute das mitbekommen haben, wenn ich versagt habe? Warum bleibt Jesus, also warum hält Jesus zu Petrus? Weil er in das Herz von Petrus hineinschaut und er weiß, der tiefste Wunsch ist von Petrus eindeutig, dass im Grunde genommen Christus im Mittelpunkt seines Lebens ist. Aber was Petrus für sich selber nicht wusste oder kaum wahrnahm, war, dass obwohl das sein tiefster Wunsch war, war doch er selber im Mittelpunkt. Allein schon, dass er sagte, ich werde es schaffen und er nicht. Er ist davon ausgegangen, ich Petrus, ich habe die Kraft. Und er ging nicht davon aus, dass er doch die Gotteskraft braucht, um das letztlich zu machen. Er ging von sich selber aus. Aber Jesus sah das Herz an, dass er jemand war, der von ganzem Herzen für ihn da sein wollte. Jetzt bahnt sich die Katastrophe an. Also, ihr erinnert euch daran, Petrus hat gesagt, alles mache ich für dich. Alles, hundertprozentig, alles. Ja, egal was passiert. Das Abendessen ist zu Ende, der Tag ist vorbei. Man verlässt jetzt Jerusalem, geht zum Garten, geht zum Ölberg hin und Jesus muss noch einmal beten und er sagt zu Petrus und noch zwei, drei anderen, könnt ihr mit mir beten? Und was denkt ihr von denen, die ihr es wisst? Wird Petrus mitbeten, der gesagt hat, ich bin immer für dich da? Ihr wisst, er kriegt es nicht auf die Reihe. Er knickt ein, er pennt ein. Das gibt es doch gar nicht. Aber so ist das. Und er sagt, kennst du nicht einen kleinen Moment mit mir? Doch, sagt er wieder, dann mache ich ja. Und schläft dann weiter ein. Und du merkst schon, das Ganze ist so auf der Kippe. Und dann kommt Judas mit der ganzen Schar an. Und dann könntest du doch ergänzen, jetzt verhält sich Petrus richtig. Wir erinnern uns an die Bergpredigt. Jesus hat gesagt in der Bergpredigt, also wir sollen uns selbst unsere Feinde lieben. Und jetzt könnte man sich doch vorstellen, Petrus, der Jesus nachfolgend ist, der so geprägt ist von Jesus, der wird jetzt seine Feinde lieben. Und was macht er? Ihr kennt die Geschichte oder die meisten von euch. Er holt das Schwert und greift die anderen ab und einer verliert sogar ein Ohr dabei. Wird dann hinterher von Jesus geheilt, aber spielt jetzt keine Rolle. Und du merkst auf einmal, dieser Petrus, der von sich selber so überzeugt ist, ich bin es, beginnt schon hier zu versagen. Es geht dann weiter, ihr kennt ja die Geschichte. Jesus hatte ihm ja gesagt, pass auf, du wirst mich verleugnen, definitiv. Sogar bevor der Hahn kräht und Petrus hat gesagt, niemals, 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 ich werde immer für dich da sein. Und Jesus wird abgeführt, Petrus, alle anderen hauen ab, Petrus läuft ganz leise hinterher, so im Dunkeln ist das ja alles so möglich und er geht dann in einen, sag ich mal, in einen größeren Raum, einen freieren Raum, irgendwie ummauert oder so, ganz sicher ist es nicht, wo es war, auf jeden Fall, er geht dahin. Und Leute erkennen ihn, denn Petrus war ja immer mit Jesus zusammen. Und auch wenn es nicht total hell ist, trotz all dem aufgrund des Feuers und aufgrund des Verhaltens, aufgrund der Sprache, kann man ja doch jemand erkennen. Und gerade in Matthäus 26 wird uns das dann sehr, sehr eindrücklich auch erzählt, ja, wie sich das Ganze dann steigert. Er wird ja dreimal gefragt und du liest da richtig eine richtige Steigerung. Beim ersten Mal leugnet er nur, er sagt, nein, ich habe nichts mit Jesus zu tun. Dann schwört er und danach verflucht er sich selber und sagt, nein, ich kenne diesen Jesus nicht. Ich kenne ihn nicht. Und genau heißt es dann weiter, in dem Moment kräht der Hahn, Jesus blickt ihn an. Und ich weiß nicht, wie es dir ergehen würde. Total blamiert, in vielfacher Hinsicht. Blamiert deswegen, weil Jesus ihn erkannt hat. Er hat die riesige Klappe gehabt, das hat überhaupt nicht funktioniert. Er, der zukünftige Leiter der Gemeinde, er, den Jesus ausgebildet hat, der überall dabei war, er verleugnet Jesus. Und was werden all die anderen sagen? Was wird jetzt passieren? Und die Frage ist ja, was passiert dann im Herzen von Petrus? Wie wird er sich jetzt verhalten? Und Jesus ist ja wirklich genial. Ich finde, je mehr ich verstehe, umso genialer finde ich es. Denn Jesus hatte ihn darauf vorbereitet. Er hatte ihm gesagt, ja, pass mal auf, du wirst versagen. Das weiß ich. Entscheidend ist, dass du umkehrst und dass du dich dann nicht vergräbst, sondern dass du genau zu denen hingehst, zu denen du zugehörst und dass du sie stärkst. Normalerweise würde man sagen, das funktioniert doch gar nicht. Das ist doch nicht das. Doch, sagt Jesus, mach es, kehre um, innerlich und dann auch zu den anderen, zu denen du dazugehörst. Ja? Also überwinde dich selbst. Ja? Und wir sehen, dass das tatsächlich passiert. Die Bibel schreibt, dass es unterschiedliche Arten von Traurigkeiten gibt. Es gibt eine Traurigkeit, so steht es im 2. Korintherbrief, die wirklich gut ist. Also es gibt eine Traurigkeit über die Sünde, auch in meinem eigenen Leben, wo es gut ist, dass ich traurig bin, weil sie etwas verändert in meinem Leben. Aber es gibt eine Traurigkeit, die verkehrt ist, die nicht gut ist. Ja. Aber es gibt eine, die wirklich wirklich richtig ist. Judas, wisst ihr, war auch traurig, aber er hängt sich. Das heißt, hier hat die Traurigkeit nicht zu dem geführt, was eigentlich gut gewesen wäre. Ja? Jesus macht Petrus deutlich, dass wenn ich dich da ermutige, trotz umzukehren und für deine Leute wieder da zu sein, dann ist das Gnade und diese Gnade ist unverdient. Ich habe mir überlegt, ihr könnt ja mal mit überlegen. Also wir haben die gleiche Situation, also eine ähnliche Situation. Was würde, gehen wir mal in die Politik hinein, was würde ein Putin machen mit jemandem, der seine rechte Hand war und der ihn dann verleugnen würde? Was würde, also der würde wahrscheinlich so machen, was würde Trump machen? Rausschmeißen. Ja, was würde Xi machen? Der würde ihn auch rausschmeißen, ja. Und dann merkst du, Jesus ist völlig anders. Es ist schon wirklich faszinierend, ja. Und du merkst, Jesus geht davon aus, dass diese schmerzhafte Erfahrung für Petrus total wichtig ist. Damit er sich selber erkennt und damit er Dinge in seinem Leben verändert. Und das ist manchmal bei dir und bei mir auch wichtig. Zerbruch ist manchmal wichtig, damit wir Dinge verstehen. Manchmal sind wir da und schauen über die Leute hinweg. Das machen wir Christen auch, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aber dann versagen wir selber und auf einmal beginnen wir die Welt mit anderen Augen zu sehen. Und Gott lässt das Versagen in unserem Leben zu, damit wir umkehren, damit wir einen besseren Blick haben. Und so auch bei ihm. Nur die Gnade, die Gott dir und mir anbietet, muss natürlich angenommen werden. Und Petrus hätte ja jetzt ganz viele verschiedene Dinge machen können. Er hätte ja sagen können, auch für sich selber, Schuld waren eigentlich nur die Umstände. Wenn die Umstände nicht so gewesen wären, hätte ich nicht versagt. Oder er hätte sagen können, oh, das ist so schlimm, ich verkrieche mich jetzt, mich darf keiner mehr sehen. Ja. Oder hätte Jesus Vorwürfe machen können, ja, du hast mich in so eine schwierige Situation hineingeführt oder wie auch immer. Aber wir merken, dass Petrus das nicht macht, sondern erkennt, eigentlich ist das Problem tief in meinem Herzen drin, ich habe versagt und ich danke Jesus dafür, dass er mir eine Möglichkeit gibt, dass er mir einen Weg zeigt. Und er nimmt die Gnade an und er macht dann das, was Jesus ihm sagt und das ist schon bemerkenswert. Denn er stirbt ein Stück weit sich selber. Denn es war ja absolut peinlich. Alle hatten das mitgekriegt, was er gemacht hatte. Und er geht trotzdem zu den anderen Jüngern hin, weil Jesus gesagt hatte. Und er ermutigt sie und sagt, lasst uns irgendwie doch zusammen sein und mal schauen, was passiert. Und wir finden ihn dann unmittelbar tatsächlich dann bei der Auferstehung. Er ist der Erste, der dann zum Grab läuft. Er ist sogar jemand, der dann auch von Jesus dann gesehen wird. Und jetzt geht es wieder interessant weiter und jetzt komme ich auf Johannes 21 zu sprechen. Diese geniale Geschichte, die ich wirklich mag. Ich habe mich früher immer gefragt, so am Anfang auch meines Christseins, also es waren, wie viele Tage war Jesus nochmal, bevor er von Auferstehen bis Himmelfahrt, wie viele Tage sind da? Wer weiß es, wisst ihr die meisten, oder? Ja, wie viele waren es? Wir haben 40 Tage. Und ich habe mich immer gefragt, also warum 40 Tage, warum ist denn Jesus nicht 40 Tage mit denen von morgens bis abends zusammen? Wäre doch viel sinnvoller. Ja, also 40 Tage, also überlegt euch mal, was man da am Bibelschulunterricht machen könnte, was er alles mit denen bereden könnte, ja? Macht er aber nicht. Macht er nicht. Das ist wirklich interessant. Und einer meiner Erklärungen wäre, dass Jesus den Leuten Zeit geben möchte, um Dinge zu verarbeiten für sich selber. Und wenn du die ganze Zeit nur Input hast, dann kannst du nichts verarbeiten. Und Jesus wusste, es sind so viele Dinge im Herzen von all den Jüngern zu verarbeiten, im Kopf, im Herzen, das braucht Zeit. Deswegen ist er nicht die ganze Zeit da. Und dann gibt er ihnen einen völlig, sag ich mal, verrückten Auftrag, wo du dich erst wunderst, was soll das denn jetzt schon wieder, ja? Die hatten sich, wo war Jesus nochmal erschienen bei der Auferstehung? In Jerusalem, ne? Klar. So, jetzt gibt Jesus ihnen den Auftrag, wo sollen die jetzt hingehen? Zum See Genezareth. Was soll das denn? So ein Quatsch, ey. Jerusalem wird doch ausreichen. Warum sollen die denn jetzt wieder den ganzen Weg zu Fuß gehen? Die hatten nicht die Möglichkeit, mit dem Auto zu fahren. Das geht verhältnismäßig schnell, sondern muss ja alles zu Fuß sein. Haben auch kein Pferd gehabt, um zu reiten. Alles zu Fuß. Dauert also lange. Und warum am See Genezareth? Was soll das Ganze? Und dann merkst du, wie genial Jesus ist, weil Jesus gerne möchte, dass sie sich an Dinge erinnern, dass sie Dinge für sich verarbeiten und dass sie ganz neu auch von Jesus berufen werden und diese Berufung erfahren. Und das ist wirklich, Jesus ist irgendwie ein ganz genialer Seelsorger. Das macht er wirklich, wirklich perfekt. Also er hatte ihnen nur gesagt, geht mal hin nach, zum See Genezareth und ich melde mich dann wieder. Okay, also Petrus geht mit den anderen zum See Genezareth und Jesus meldet sich irgendwann. Tja, was macht man denn jetzt? Ja, was würdest du machen, wenn du Fischer bist am See Genezareth? Ja, klar, irgendwann würdest du sagen, weißt du was, Leute, ey, ich habe gerne früher gefischt, das hat mir Spaß gemacht, hab da keine Lust, wir können ein bisschen rausfahren, können wir ein bisschen was machen, kriegen wir noch ein paar Fische, kriegen wir was Vernünftiges zu essen. Was haltet ihr davon? Richtig typisch Petrus, der Leiter, seine Leiterpersönlichkeit. Und was machen die anderen? Klar, machen wir. Und dann fahren sie also raus, wie immer, typisch in der Nacht, dann kommen sie irgendwann wieder. Und das Dumme ist, wie viel sie gefangen haben? Nichts. Nichts. Wir versuchen uns nochmal daran zu erinnern, ganz kurz. Was war der entscheidende Berufungsaugenblick bei Petrus? Es hing damit zusammen, dass Petrus also rausgefahren war, in der Nacht nichts gefangen hatte und dann kam Jesus und dann hat er gefangen. Also jetzt hier wieder, also ich denke, Petrus ahnt nichts Gutes und nichts Böses, ist vielleicht nur gefrustet, haben die ganze Zeit gearbeitet und haben nichts rausgekriegt, ne? Müsst ihr euch vorstellen, ihr seid Handwerker, ihr seid von irgendjemandem bestellt worden, ihr macht eure Arbeit und kriegt keinen Lohn. Da denkst du, ey. Und so ähnlich auch, also sie arbeiten und fangen, ist ja irgendwie frustrierend. Auf jeden Fall, sie fahren dann Richtung Ufer und da ist so ein Mann, sie können ihn nicht ganz genau erkennen und der sagt, dann habt ihr nichts gefangen? Nö, sagen sie. Dann sagt er zu denen, passt mal auf, werft mal das Netz rechts raus. Wir wissen nicht genau, warum es letztlich so war. Auf jeden Fall die Jünger reagieren. Vielleicht war es die Ausstrahlung von dieser Person. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die machen es. Werfen also rechts die Netze aus. Und dann passiert wieder etwas, genauso wie damals. Dann waren das also nicht zwei, drei Fische, die sie fangen, sondern das Netz war brechend voll. War Wahnsinn. Ja. Und sofort klack, 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 klack. Und in diesem Fall ist es nicht Petrus, sondern Johannes, der sagt, hör mal zu, das ist der Herr, hundertprozentig. Das kann ja nicht anders sein, sagt er zu ihnen. Und Simon, wieder so wie wir auch denken würde, reagiert wieder sofort. Und er springt in das Wasser rein und will zu seinem Herrn. Ist doch typisch, habe ich gedacht. Und dann bin ich nochmal zurückgegangen, habe ich überlegt, ist das wirklich jetzt typisch angesichts dieser Situation? Hätte ich das so gemacht, hättest du das so gemacht, wenn du so eine peinliche Geschichte gemacht hättest wie Petrus, dass du ihn dreimal verleugnet hättest? Ich bin mir nicht sicher, ob ich es gemacht hätte. Aber Petrus ist anders. Er hat eine totale Liebe zu Jesus. Und er vertraut darauf, dass dieser Jesus ihn haben möchte. Und deswegen springt er also ins Wasser hinein. Und kommt dann ans Ufer heran. Wir erfahren noch dann, dass also das ganze Netz eingesammelt wird und weil das wahrscheinlich so, also die haben sich wahrscheinlich überlegt, wir müssen das irgendwie uns merken. Und dann kann man sich das vorstellen, weil das so viele waren und das werden ja nicht so kleine Fische gewesen sein wie im Aquarium, sondern wahrscheinlich solche Rollermänner. Und dann kann man sich überlegen, ne? Wir wollen doch mal sehen, wie viele das sind. Dann haben sie angefangen zu erzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt will ich nicht weiter erzählen, denn sonst dauert es zu lange, weil es nämlich 153 Fische waren. Wahnsinn. Für die Leute war das, die waren völlig von den Socken, ja. Und sie kommen dann zu Jesus hin. Jesus hat alles, hat sogar schon alles vorbereitet. Er braucht sie also nicht, er hat das Essen vorbereitet. Und dann nimmt er Petrus nochmal zur Seite. Und das ist so genial. Es kommt nochmal zu einem tiefen persönlichen Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Und man könnte, eine der Möglichkeiten wäre, dass Jesus gesagt hätte, ich habe es doch immer gewusst. Warum hast du mir nicht geglaubt? Ja, und hätte so richtig, dann, ja, so ähnlich wie hier beim Schlagzeug, bam, bam, bam. Macht er aber nicht, ja? Macht er nicht. Sondern Jesus stellt nur eine einzige Frage zu Anfang. Liebst du mich? Das finde ich genial. Also er schaut in das Herz hinein. Er kommt zunächst mal nicht auf die Schuld zu sprechen, nicht auf das Versagen, sondern er fragt, hast du mich lieb? Und wenn man das genauer nachschaut, machen wir jetzt nicht, merkt man in der Antwort von Petrus, dass er sehr bescheiden ist. Er gebraucht ein anderes Wort, das ist nicht das der göttlichen Liebe, sondern der menschlichen Liebe. Und dann merkst du, da hat sich im Kopf was verändert, in seinem Herzen. Er hat begriffen, ich bin nur ein Mensch und das, was eigentlich gut wäre für mich, was ich gerne erreichen würde, das kann ich nicht. Aber ich bin jetzt ehrlich und ich weiß, menschlich gesehen liebe ich dich von ganzem Herzen, aber ob ich so lieben kann, wie ich es mir wünschen würde, bin ich mir nicht mehr sicher. Und ihr erinnert euch daran, dreimal hatte Petrus Jesus verraten. Und wie oft fragt Jesus Petrus? Dreimal. Und das ist wirklich genial, so als wenn er deutlich macht, indem, dass ich dich das jetzt frage, signalisiere ich dir, ich vergebe dir jedes Mal. Und dann ist das Interessante, was er dann macht. Also das eine ist, dass er ihn fragt, liebst du mich? Also das ist das Entscheidendste. Und dann sagt er zu ihm, nun gut, wir warten jetzt mal noch ein paar Jahre ab und vielleicht kannst du noch mal irgendwas in der Gemeinde machen. Reagiert er so? Nein. Und das ist, er sagt ihm, ich möchte gerne, dass du dich um die Gemeinde kümmerst. Wie? Ich? Ich habe doch so versagt. Ich möchte, dass du dich um die Gemeinde kümmerst. Ich möchte, dass du dich um die Gemeinde kümmerst, sagt er ihm dreimal. Jesus macht damit deutlich, ich habe dir vergeben, ich setze dich wieder ein. Und zuletzt sagt er ihm, Johannes 21 dann auch, spricht er zu ihm, folge mir nach. Und das ist ja das Wort, das er zu Petrus gesagt hatte am See Genezareth, als er ihn zuerst berufen hatte. Also ich finde, Jesus ist ein genialer Seelsorger. Er macht es wirklich fantastisch gut. Indem wie er es macht, er greift also das Problem auf, verurteilt aber nicht, aber zeigt gleichzeitig einen Weg heraus. Ja? Also Petrus soll nicht in der Depression drin bleiben, in der Selbstverurteilung, in dem sich verkriechen, in dem sich schämen, sondern herauskommen, er soll etwas tun. Er sagt, ich glaube, dass es dir möglich ist, dass du wirklich derjenige bist, der auch die Leitung haben kann. Jesus konnte sehr gut unterscheiden, was war der Affekt und was war im Grunde eine Grundsatzhaltung. Und bei Judas konnte man sehen, hier war eine Grundsatzhaltung, die sich im Laufe von Monaten wohl gebildet hatten, währenddessen die Handlung von Petrus war dann im Affekt gewesen. Und letztlich gehen wir jetzt nochmal auf die Geschichte zurück von dem Chef. Es ist ja auch die Frage, wie handelt man? Wie handelst du als Chef dann, wenn dieser Sven sich so verhalten hat und die Lästerei mitbekommen hast? Letztlich ist die Frage, war es ein Affekt? War es aus dem Bauch heraus, aus der Situation heraus oder war es letztlich seine Haltung? Und man würde letztlich sagen, wenn es eine grundsätzliche Haltung ist, dann macht es wahrscheinlich keinen Sinn, wenn du ihn lange noch behältst. Aber war es aus dem Bauch heraus, siehe, er ist ein junger Mann, dann sprich mit ihm und gib ihm eine neue Chance, denn er hat das ja auch verdient. Gib ihm eine neue Chance. Nun bist du ja im Grunde genommen dran, also was hat das mit mir, was hat das mit dir zu tun? Ja? Also die Frage ist ja, wie siehst du dich selbst? Ja, wo bist du? Ja, was denkt Jesus von dir? Wie ist deine Beziehung zu Jesus? Ja, und würdest du auch sagen von dir, jawohl, ich liebe Jesus. Ja, und ich habe auch Mist gebaut, aber ich weiß, dass Jesus mir vergibt und ich möchte gerne neu durchstarten, wenn er es mir erlaubt, wenn er es möchte. Ja. Ich habe so ein Bild, das andere davor schon mal ganz gut. Ja. Also wo bist du? Bist du jemand, der sagt, ich möchte gerne, dass Jesus mein Leben bestimmt, so wie bei Petrus dann zuletzt? Oder würdest du sagen, nein, also da bin ich noch nicht und da will ich auch gar nicht sein. Das ist eigentlich, also Glaube ist nur so ein Teil meines Lebens. Wie auch immer. Die Geschichte von Petrus finde ich genial, weil Jesus deutlich macht, worauf es letztlich ankommt. Nämlich aus der tiefen Liebe zu Christus. dass es um Gnade, auf Gnade ankommt. Jesus gibt mir die Möglichkeit. Aber dass das nicht, sage ich mal, einfach nur so läuft, sondern Petrus bereut es ja. Er erkennt, es war ein Versagen. Und er bleibt dann nicht dabei stehen, in der Scham, in dem Rückzug oder in den Vorwürfen. Die anderen sind alle dran schuld. Oder selbst du bist daran schuld, ja. Und sagt, nein, der Fehler liegt bei mir. Und ich möchte mich gerne ändern. Und er macht es dann auch. Und das spürt Jesus ihm an. Und dann setzt er ihn wieder neu ein. Und so sollten wir letztlich auch miteinander umgehen innerhalb einer Gemeinde. Dass wir einander immer wieder eine neue Chance geben, wo wir sehen, der andere sieht auch Dinge ein. Nochmal das Gebet, also das, was Jesus dann sagt: Der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich habe aber für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre, und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Auch hier nochmal wiederholt: Jesus sieht nicht sich und seine Verletzung, denn er könnte zutiefst verletzt und enttäuscht sein. Was hat er in diesen Petrus investiert? Wie hat er ihn groß gemacht? Und dann versagt dieser Petrus, dann könnte er sagen, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, nein. Aber er sieht nicht so, sondern er sieht Petrus und sagt, ich will in diesen Petrus weiter investieren, auch wenn es mir sehr weh getan hat, was er gemacht hat. Und er zeigt ihm einen Weg, das ist der Weg der Umkehr, und er ermutigt ihn und sagt, ich glaube trotzdem an dich, auch wenn du so fürchterlich versagt hast. Und für Petrus selber, er zieht dann das Fazit später im Petrusbrief: Gott widersteht den Hochmütigen, denn so war ich auch einmal. Aber den Demütigen gibt er Gnade. Ich habe erkannt, wer ich bin und wie ich bin, und habe dann gespürt, die Gnade Gottes ist über mein Leben. Und er fasst es dann so zusammen oder ermutigt die Christen dahingehend, dass er sagt: Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Setzt sie nicht auf euer eigenes Vermögen, wie gut ihr seid. Und das kannst du in jedem Bereich machen. In der Frage, wie du ethisch, moralisch lebst, du kannst es machen. In deinem Einsatz für Jesus, wie auch immer. Und du wirst merken, irgendwann und irgendwie wirst du scheitern. Und Gott lässt es auch zu, damit du nicht stolz bist, sondern damit du dich ganz alleine auf die Gnade Gottes verlässt. Und Gott will dich haben und möchte dich gebrauchen, hundertprozentig, ja. Aber die entscheidendste, sag ich mal, die Quelle von all dem ist: Hast du Jesus wirklich lieb? Liebst du mich? Fragt Jesus auch dich und mich, auch heute Morgen.